Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Willkommen zu Neuwerk, dem Podcast der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne Seiler und bei mir ist heute die Künstlerin Dagmar Varadi zu Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Am Anfang des Podcasts stelle ich einfach mal ein paar kurze Fragen, um dich vorzustellen. Dein Name?
Dagmar Varadi.
Geburtsdatum?
1961. Dabei würde ich es lassen.
Geburtsort?
Erfurt.
Profession?
Künstlerin.
Wie bist du dahin gekommen? Erzähl vielleicht mal kurz so deinen Werdegang.
Das war nicht von vornherein geradlinig, sondern auf Umwegen mehr oder weniger bin ich gleich nach dem Abitur in einem gestalterischen Studienfach gelandet, das ich auch wollte. Das war bewusst so gewählt an der Burg Giebichenstein, um dann während des Studiums schon festzustellen, dass das irgendwie weitergeht noch in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung Kunst.
Drei Worte, die deine Kunst beschreiben.
Intuition, Nachdenklichkeit, Prozess.
Du als Künstlerin arbeitest ja sehr viel auch fürs Auge. Deswegen meine Frage, was ist ein typisches Geräusch, das bei deiner Arbeit entsteht?
Typische Geräusche würde ich nicht unmittelbar identifizieren, da ich mich ziemlich alltäglich bewege, auch in meiner Arbeit. Also wenn ich die Tür aufmache und die Tür zumache oder mich an den Tisch setze oder in einem Stapel Blätter oder Zeitungen stöbere, dann sind das Geräusche, die auf jeden übertragbar wären. Aber mir würde etwas Typisches für meine Arbeit einfallen, nämlich im Zusammenhang mit den Videos, die ich kontinuierlich immer wieder produziere und produziert habe. Da gibt es ja ganz eigene Gestaltungsmittel akustischer Art.
Vielleicht können wir da mal reinhören. Du hast mit der Schauspielerin Jutta Hoffmann zusammengearbeitet und tatsächlich ein schönes Hörbeispiel für das, was da rumgekommen ist.
Es geht um eine Trilogie Kurzfilme, die mit Jutta Hoffmann zusammen entstanden sind, über einen längeren Zeitraum, also länger als 10 Jahre sogar. Wir haben uns da langsam herangetastet und gesagt, das ist die geeignete Form für uns, um etwas zu machen, wo wir selbst noch nicht genau wussten, wie das Ganze sich am Ende manifestiert, in welcher Form auch immer. Wir wollten uns nicht von vornherein überfordern, indem wir sagen, also das wird jetzt ein Film und mit professioneller Ausstattung und so weiter, sondern wir wollten uns ganz natürlich rantasten und jeder auf seine Art, Jutta über Texte, die sie spricht und ich über meine Bilder, über meine Aufnahmen. Ich habe sie begleitet. Wir haben das zum Teil besonders in dem letzten Film der Trilogie Reality ausprobiert, dass Jutta also auch selbst als Darstellerin in Erscheinung tritt und wir das also von Film zu Film immer weiter entwickelt und professionalisiert haben in einer Weise, wo wir dann gesagt haben, ja, das ist ganz schön.
Als der Wind zunahm, wurde er häufiger an Gesicht, Hals, Händen von Bäumen und Ästen gestreift. Die Berührung war zunächst eher angenehm, ein Streicheln. Oder als prüften sie, wenn auch oberflächlich und ohne besonderes Interesse, die Beschaffenheit seiner Haut, dann schien der Wald dichter zu wachsen. Die Art der Berührung änderte sich. Aus dem Streicheln wurde ein Abmessen.
Da liegen so Tonspuren übereinander?
Genau, das ist der dritte Film in der Trilogie, die also beginnt mit Reizen nach Johann Christian Reil. Raff nach Goethe haben wir in der Villa Romana in Florenz aufgenommen. Und der dritte Film Reality nach Heiner Müllers Herakles II oder die Hydra ist dann entstanden am Lido von Venedig und in einem Palazzo mit einer Spiegelsituation. Dieses Übereinanderspielen, also das ist etwas, was im Laufe der Entwicklung dieser drei Filme hinzugekommen ist. Also speziell in Florenz haben wir schon damit gearbeitet und hier auch bewusst dunkle Phasen, in denen das Bild verschwindet, also immer dieser Wechsel, wo man auf sich selbst zurückgeworfen wird, diese Ruhezonen entstehen und da auch so eine Art Blackout in dem, wie wir uns selbst denken oder auch überhaupt in der Lage sind, uns selbst zu denken. Und dieses Echo, also dieses Spiegeln, war dann ein gestalterisches Mittel, was in Reality, in dem dritten Film, besonders deutlich zu sehen ist. Hier geht es auch um eine Spiegelung, nämlich einmal in Herakles Bewegung im Wald und der Protagonist im Stück, die Hydra, also selbst merkt am Ende, dass wir es sind, die das auslösen, womit wir zu kämpfen haben, also immer auf uns selbst zurückgeworfen sind. Und das ist die Idee dieser drei Filme.
Die sind entstanden ab 2013, richtig?
Richtig.
Und sind wo zu sehen?
Zu sehen waren sie jetzt aktuell in der Ausstellung im Rahmen des Kunstpreises der Stadthalle. 2025 im Literaturhaus hatten wir einen eigenen Raum, haben den dafür also wirklich gut wie eine Kinosituation gestalten können mit sehr guter Technik. Man hat es auch an den Reaktionen der Besucher gemerkt. Sie haben sich tatsächlich die Zeit genommen, denn alle drei Filme, 30 Minuten, ist ja nicht wenig am Stück. Die will man erstmal durchhalten und es gab viele, die das tatsächlich angeguckt haben, nicht nur einmal, sondern zweimal und am Ende sagten, wir müssen nochmal wiederkommen und wir müssen das nochmal sehen und uns nochmal darauf einlassen, weil es ist tatsächlich ein Einlassen, die sind nicht so linear, gehen die durch und kurzweilig, sondern man muss schon bereit sein, sich darauf einzulassen.
Also momentan sind sie aber nicht zu sehen.
Und momentan doch, auf Vimeo kann man, so viel ich weiß, alle drei Filme sehen.
Apropos Kunstpreis, den Halleschen Kunstpreis, den hast du bekommen 2025. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Und zwar geht es um die Kunststiftung, weil mit der hast du auch schon viele Jahre was zu tun. Und du sollst jetzt einfach mal den Satz vervollständigen. Mit der Kunststiftung verbinde ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Mit der Kunststiftung verbinde ich eine Kontinuität der Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer. Das muss nicht das Stipendium sein oder eine Förderung, sondern es ist einfach die Auseinandersetzung, die Möglichkeit, in Kontakt zu stehen, sich auszutauschen, dabei zu sein. Also es ist eine Offenheit, die hier entstanden ist über die Jahre, die ich sehr schätze. Zum einen ja auch die Beteiligung an Ausstellungen im Haus der Kunststiftung. Das ist etwas, was ja nicht so oft für Institutionen dieser Art überhaupt auch möglich ist. Ich finde das einen großen Gewinn in unserer Region, im Land, speziell für Halle.
Wir haben gerade schon ein paar Stichworte gehört. Wir haben viele Namen gehört. Es ging um Epochen, es ging um fremde Länder. Du näherst dich also in ganz verschiedenen Prozessen, bestimmten Dingen, die dich interessieren, erstmal ganz grob gesagt. Und vielleicht können wir mal an einem Beispiel skizzieren, wie das geht. Und es gibt eine Arbeit von dir, I Don't Like Passion heißt die, die finde ich ganz speziell, die übrigens auch gefördert wurde von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie es dazu kam und vor allen Dingen, wie dieser Prozess war, in dem dann das entstanden ist, was hier neben mir liegt.
Es ist auch ein Leporello, vielleicht in etwas reduzierter Form, da es ja nicht als Buch oder als Bildfolge an sich linear ausgeblättert werden kann, sondern hier ist noch eine andere Idee dabei.
Du hast dich interessiert, ganz vornweg vielleicht mal, für die französische Künstlerin Louise Bourgeois.
Richtig.
So, ja. Und der bist du auf eine ganz spezielle Art und Weise hinterhergestiegen, möchte ich mal sagen.
Also hinterhergestiegen ist ein guter Ausdruck. Das begann in den 90er Jahren, Anfang der 90er, da haben sich wenige für Louise Bourgeois interessiert. Also sie war einfach auch noch nicht präsent im Kunstbetrieb, ja, wenn man das so mit jetzigem Blick beschreiben kann. Und für mich war es aber auch schon Anfang der 90er eine wichtige Person in mehrfacher Hinsicht, da sie als Frau über Dinge sich oder mit Dingen in der Kunst auseinandergesetzt hat, die eben sehr persönlich, aber auch Frauen an sich betreffen, also auch mutig, aber man kann nicht sagen, es ist Frauenkunst, sondern im Gegenteil, sie hat es geschafft, auf eine Art die Dinge zu beschreiben, dass sie eine größere allgemeine Aufmerksamkeit oder auch Gültigkeit bekam, peu à peu über die Jahre.
Das sind Skulpturen, Zeichnungen, das ist alles dabei,
richtig,
ne?
Richtig, ja, ja. Also dieses Persönliche, wie sie es geschafft hat, das auf eine andere Ebene zu heben. Deshalb auch der Titel dieses Büchleins, würde ich es nennen, oder dieser kleineren Publikation, I Don't Like Passion. Das ist eins ihrer Motive. Also ich habe auch viel gelesen, aber über die Jahre versucht, viele Ausstellungen zu sehen, was ja auch möglich war, ob das in Paris war, in New York, in München, Hamburg, ja, Deutschland. Ich wollte sie immer besuchen. Ich hatte ja ein Stipendium, zum einen in Virginia, das VCCA, und später in New York, und hatte mir da schon in den Kopf gesetzt, es war 2000, sie dort zu besuchen. Wohl hatte das auf 2001 allerdings verschoben, habe das nicht geschafft. Ja, da kam dieser jähe Einschnitt 9/11 und das hat ja viel verändert. Ich war dann auch länger nicht mehr in New York, obwohl ich das ursprünglich vorhatte. Es waren viele gute Kontakte geknüpft, auch zu Galerien, und das war wieder ein Umdenken, ja, infolge der ganzen Situation. Louise Bourgeois war weiterhin ein Thema. Die hatte in Jena eine Ausstellung in diesem wunderbaren Stadtmuseum, die ich natürlich unbedingt sehen wollte. Und genau in dieser Zeit ist sie dann auch gestorben. Das war 2010. Und unmittelbar danach wurde vorbereitet Retrospektive in dem Moderna Museum in Stockholm. Und da hatte ich mir in den Kopf gesetzt, hier muss noch etwas passieren, hinzukommen, wie ich mich ihr annähere. Und es kam die Idee, in einem dieser Prozesse, wie die Ausstellung entsteht oder auch wieder aufgelöst wird, dabei zu sein. Und ich dachte, ich würde den Kontakt suchen zu den Ausstellungsmachern, zu dem Haus. Das ist mir auch gelungen, das war auch ein langer Prozess. Sie waren einverstanden, dass ich die Ausstellung fotografiere in dem Moment, wenn sie wieder abgebaut wird.
Wie muss ich mir dich da vorstellen? Du bist dann mit deiner Fotoausrüstung nach Stockholm gefahren,
ja,
und hast dann losfotografiert. Hast da den Handwerkern über die Schulter geguckt, hast über 1000 Bilder gemacht. Wie war das?
Zunächst war natürlich die Fotografie das unmittelbare Medium, wie auch in all meinen anderen Arbeiten oder in den meisten Arbeiten vieles den Ursprung in der Fotografie hat und sich dann davon wegentwickelt in andere Medien. Das war für mich das Handwerkszeug, mit dem ich mich dem nähern wollte und auch eigentlich nur konnte. Viel andere Möglichkeiten hat man in dieser Situation ja gar nicht.
Du hattest ja sicherlich auch nur einen bestimmten Zeitrahmen.
Richtig. Dass das Ganze überhaupt zustande kam, war glücklichen Umständen zu verdanken. Normalerweise passiert sowas nicht. Auch die Kuratorin sagte mir in dem Moment, was wir jetzt hier machen, das würde Ihnen weltweit kein Museum erlauben. Ich war mir dessen voll bewusst. Das war also wirklich ein Privileg, das ich in diesem Moment hatte und natürlich nutzen wollte. Und es war gut vorbereitet, auch vom Haus. Ich bekam eine Security an die Hand, ja, sozusagen.
Damit du die wertvolle Kunst nicht stiehlst, ne?
Anders geht das natürlich nicht. Also ich habe unmittelbar neben dem Museum gewohnt, um da auch absolut präsent zu sein, und durfte 4 Tage mitten in die Ausstellungssituation, also in die neuen Abteilungen, die es da gab. Und da war natürlich unheimlich was los. Die Kisten, die im Foyer standen, im Inneren, die Spediteure aus aller Welt begannen, die Dinge zu deinstallieren, vom Sockel zu holen. Das war für mich ein wichtiges Bild auch, ein wichtiges Motiv, die Arbeiten zu sehen, wie man sie sonst natürlich nicht zu sehen bekommt, ihnen nah zu sein, von allen Seiten betrachten zu dürfen und das unmittelbar erleben zu dürfen.
Da wurde was eingepackt? Ich erinnere mich an diese Köpfe, die dann nebeneinander
Die Cirque Sank, das ist der Titel einer Arbeit. 5 Köpfe ist der französische Name für 5 und bezeichnet die Familie von Louise, die aus 5 Personen, also 3 Söhne, sie und ihr Mann besteht. Und sie hat sie immer wieder als Motiv genommen, in dem Fall physisch unmittelbar als Köpfe. Die Skulptur löste sich auf in Köpfe nebeneinander, die eine ganz andere Beziehung eingegangen sind, da sie ja jetzt anders positioniert werden mussten, also in die Kisten. Da gab es also ganz genaue Vorschriften Das war natürlich alles ganz genau vorbereitet, wie die da drin zu liegen haben. Und dieses Einhüllen in Tücher, in dieses sorgsame Umgehen, als wären es lebende Objekte, das hat mich auch sehr gerührt. Es stand mir nahe.
Es unheimlich. Gibt dieses Bild mit dieser Frau, die so eine Brücke macht in Gold.
Ja.
Dahinter steht ein Mülleimer.
Ja, das ist ein Mann tatsächlich, der über den Rücken in beide Richtungen gebeugt ist, der wahrscheinlich sehr trainiert sein muss, um das überhaupt machen zu können, dieser Bogen, der da entsteht. Es entstanden ganz verrückte Bilder, auch durch das Verpackungsmaterial, die diese Tücher, Schaumstoffe, Holzkisten, die Männer mit ihren Handschuhen, die das natürlich sorgsam anfassten und dahinter Mülltüten, die das Bild absolut verändert haben.
Wie viele Bilder hast du gemacht?
1400, also über 1400 sind entstanden in diesen 4 Tagen.
Wie hast du Bilder ausgewählt, um daraus dieses Leporello zu machen? Das ist ja auch nochmal eine Wahnsinnsarbeit gewesen dann.
Also man muss sich das so vorstellen, die Zeit war natürlich gar nicht da, jede Situation so in den Fokus zu nehmen, dass man also erst beginnt, das Stativ aufzubauen und das einzurichten. Also ich spielte ja in dem Zusammenhang quasi keine Rolle. Ich musste sehen, dass ich meinen Platz finde. Ich musste also viele Fotos machen, von denen ich noch gar nicht wusste, in welche Richtung die gehen. Ist das auch von vornherein eine Art Suchbewegung gewesen, wo manchmal Fotos nebeneinander stehen, um rauszukriegen, ist es denn jetzt das, was ich wollte? Das war dann schon nochmal ein langer Prozess. Aber dann ist es mir auch gelungen, relativ klar zu sagen, das ist es für mich und das ist eigentlich auch das, wonach ich gesucht habe. Dahinter stehe ich, das ist mein Blick, mein künstlerischer Blick, eben durch das Kameraauge auf das Motiv und die Künstlerin Louise Bourgeois in einer ganz persönlichen Art.
Zumal man ja die Bilder ineinander stecken kann, die Motive finden neu zusammen, je nachdem, wie man es zusammenlegt oder auseinanderfaltet. Du hast ja als Stichwort schon die Fotografie genannt. Also du bist einmal die Fotografin, aber du bist auch Sammlerin und du sammelst unheimlich viel. Also da gibt's Magazine, du sammelst Zeitungen, du sammelst alles, was für dich wichtig ist, also du dokumentierst im Grunde, also da sind zum einen Modezeitschriften, manchmal sind es Tageszeitungen, alles ist mal gelesen worden, das sind Kataloge, also unheimlich viel, du sammelst viel. Es sind die Bilder, die dich interessieren und fesseln, mit denen du dann Arbeiten verwirklichst. Vielleicht gibt's auch da mal ein schönes Beispiel dafür. Also die Ordnung hat mich auch fasziniert. Also du kannst sehr wohl auseinanderhalten, wo ist eine Regionalzeitung von 1999 vielleicht und eine Vogue. Also das wird schön getrennt. Und du wüsstest gleich, das und das Bild brauche ich, das möchte ich bearbeiten. Wie funktioniert das? Also wenn du ein Bild hast, mit dem du arbeiten möchtest.
Es ist eine Art Archiv, was da entsteht, mit dem ich zunächst noch nicht weiß, was mache ich damit? Hat das überhaupt eine Bedeutung? Aber es sind doch bestimmte Motive, die sich dann auch verankern und deshalb sammelt man das ja und hält man die auch für wichtig aufzuheben, weil, wie du gesehen hast, ja, sich Berge auftürmen, die mich auch manchmal erdrücken, also muss ich tatsächlich zugeben. Es ist schwer, sich davon zu trennen. Ich hätte manchmal gerne eine Hilfe von außen, aber das ist am Ende mein Ding. Ich muss das machen und komme nicht drum herum und die Arbeit nimmt mir auch keiner ab. Aber vielleicht
die Motive betreffend. Was sind die Motive, die dich faszinieren?
Genau, der Mordanschlag auf Kennedy, gab es ein wunderbares Bild in der Tageszeitung. Es war sogar in der FAZ damals, ein Schwarz-Weiß-Bild.
Da haben natürlich sofort die Fotografen draufgehalten. Das war wahrscheinlich ein Pressefoto, ne?
So habe ich das auch in Erinnerung. Es war ein besonderes Foto, nämlich Schwarz-Weiß sowieso. Aber man sieht nur die Beine auf der Kühlerhaube des Autos und das geht so merkwürdig ineinander über. Man ist also steht wirklich davor. Eigentlich weiß man, was es ist, um was es da geht, aber auch wieder nicht. Also man ist wirklich angezogen, guckt genauer hin und geht wieder weg. Es hat schon was Abstraktes in dieser Form, ja, in diesem Ausschnitt auch. Damit habe ich auch weitergearbeitet.
Was ist deine Arbeit in dem Moment?
In dem Fall ist es relativ unverändert geblieben. Ich habe es lediglich wie eine Collage weiter bearbeitet, indem ich also einen Rahmen dazu gezeichnet habe, mit Marker, also auch mit Stiften ganz bewusst, die gar nicht zu soft, zu künstlerisch sind, sondern auch was mit Werbung zu tun haben, mit denen ich sowieso gerne arbeite, also diese Addings und Marker, die es ja auch nur in wenigen Farben gibt, also deshalb wiederholt sich das immer. In dem Fall habe ich schwarze Marker genommen und habe Papier damit gezeichnet und wie ein Rahmen, also das immer weiter an das Motiv rangerückt, so dass es eigentlich immer enger wurde um das Motiv, bis ich gesagt habe, jetzt ist gut, das ist es jetzt objekthaft auch geblieben, ja, als Collage.
Eine eindrückliche Arbeit. Andere Beispiele?
Ja, ein anderes Beispiel wäre Katrina, das, wie ich merke, immer wieder eine Art Eyecatcher ist für andere Leute auch, die das zum ersten Mal sehen. Panorama hieß die Arbeit, innerhalb derer ich das Motiv gemacht habe. Und zwar ist es ein Aneinanderfügen verschiedener Motive mit, auch aus Tageszeitung, aus dem Internet, aus verschiedenen Situationen, die ich zunächst gesammelt habe und begonnen habe, die also nebeneinander zu stellen, zu gucken, was passiert da. Ein Motiv, was immer wiederkehrt, sind in weiße Schutzanzüge gekleidete Personen, die sich in verschiedenen Situationen, also an Maschinen hantieren, in Flugzeuge gehen und in dem Fall auch sich dem Katastrophengebiet nähern.
Vielleicht nochmal zur Einordnung, das sind Bilder, die entstanden sind bei den Aufräumarbeiten nach dem Hurricane Katrina in den USA.
Katrina in New Orleans, das hat ziemlich schlimme Ausmaße angenommen und das Bild, das zu uns gekommen ist, neben den Fernsehberichten, die aber eigentlich immer Blicke von oben waren, wie schlimm das eigentlich von oben aussah und man eine Vorstellung von den Ausmaßen bekam, war ein Bild in der Mitteldeutschen Zeitung, nicht größer als eine Briefmarke, also wirklich winzig klein zu dem Ereignis. Und darauf ist eine Frau zu sehen, die sich in Müllsäcke gehüllt hat, nämlich eine Reporterin mit Mikrofon in der Hand, um in dieses Katastrophengebiet überhaupt vordringen zu können. Ich habe das auch nicht gleich erkannt, aber es durfte ja keiner rein und sie hat eben diesen Trick gefunden und war dann mittendrin und dann ist eben auch dieses Foto entstanden. Das hatte sofort eine magische Wirkung auf mich. Ich dachte, nanu, was ist jetzt hier los? Sieht aus wie ein Engel, der auf den tollen Renaissance-Bildern in der Verkündigung vor uns schwebt. Und
du hast es dann bearbeitet?
Ich habe es nicht bearbeitet, sondern als Ausgangsmotiv genommen, um daraus das Ganze digital nachzubauen. Auf einer eigenen Bühne, die ich mir im digitalen Raum geschaffen habe, dieses Motiv. Also ich sage auch immer, es ist eine Art Naturstudium, aber eben nicht nach der Natur, sondern nach Bildern, die zu uns kommen, die also auf eigene Art wiederum zu übertragen in ein anderes Medium, wo ich wieder neue Freiheiten für mich habe, um das Ganze einzubinden in einen anderen Kontext, der also meiner künstlerischen Arbeit damit zu tun hat.
Du hast kurz beschrieben, dieses Ranzoomen, also du findest immer wieder einen Fokus, also auch die vorherige Arbeit, die du beschrieben hast, ist ja sozusagen ein Ranzoomen, tatsächlich so ein in den Blick nehmen, fokussieren, einen Ausschnitt darstellen. Ist es das, womit du deine Arbeit beschreiben würdest?
Ja, es ist schon immer diese Neugierde, also dieses Unbändige, wo ich manchmal sage, ja, hört das nie auf, ja. Und natürlich sucht man sich die Mittel, mit denen man an das Ganze rankommt. Also dieses Reinzoomen, Reingehen, hinter die Kulissen schauen. Also das ist für mich ein ganz großer Beweggrund. Ich will immer wissen, was dahinter los ist. Deshalb ist mir auch diese Haltung von Louise Bourgeois, um da nochmal darauf zurückzukommen, I don't like passion, ist nämlich ein Ausspruch von ihr. Also nicht dieses vordergründig Leidenschaftliche, wobei ich sagen würde, ich bin schon von Leidenschaft und Intuition getrieben, aber am Ende sich auch wieder ein Stück zurückzunehmen, zu sagen, was passiert da eigentlich, dem ich mich leidenschaftlich genähert habe, was passiert da eigentlich, was steht eigentlich wirklich dahinter. Und deshalb ist diese Bewegung hinein erstmal wichtig. Ich muss das Ganze mir in irgendeiner Form oder eben in dieser Form aneignen können, das für mich in Besitz nehmen, ich muss es haben, ja. Dann beginne ich da wieder eine Distanz zu finden und mit einer Art Sezieren. Und da fühle ich mich wieder bei einer Künstlerin wie Louise Bourgeois nahe, dieses Sezieren mit dem Verstand oder zu verstehen, was passiert da eigentlich, was ist es, was dahinter steht, was sind die Phänomene, denen wir ausgesetzt sind, denen wir uns nicht entziehen können, mit denen wir es immer wieder zu tun haben. Das ist eins der wichtigen Motivationen.
Schön finde ich, dass jetzt du die Fragen stellst, und den Satz habe ich mir tatsächlich auch aus dem Vorgespräch gemerkt. Also deine Arbeiten, die geben keine Antworten, sondern wer sich mit diesen auseinandersetzt, also mit deinen Werken, mit deinen Fotografien, mit deinen Collagen, Bearbeitungen, alle, die sich mit deinen Arbeiten befassen, sollen mit Fragen rausgehen. Das ist dir wichtig.
Ja, das ist mir wichtig, nicht Antworten zu geben, was ich ja überhaupt anmaßend finde, dass man erwartet, dass Künstler oder Kunst Antworten gibt auf bestimmte Tagesfragen oder auch Fragen, die ganz anders gelagert sind. Ich weiß nicht, ob die Kunst das kann. Die Kunst kann was ansprechen, was auf einer ganz anderen Ebene sich artikulieren oder auch manifestieren kann, nämlich auf visuelle Art, auf akustische Art, ja, also in den verschiedenen Bereichen. Aber es kann nie tatsächlich unser Bedürfnis nach Antworten stillen. Und ich finde wichtig, auch für mich auf dieser Ebene zu bleiben und das so weiterzugeben.
Ich würde gerne noch auf zwei Möglichkeiten, mit denen du arbeitest, zu sprechen kommen. Du hast auch ein Stipendium gehabt hier in der Kunststiftung. Work in Progress wurde es genannt. Und das hieß Zeichnen als Medium. Da bist du als Zeichnerin einfach mal reingegangen in das Arbeitsstipendium. Was ist da entstanden?
Ja, das ist ein ähnliches Vorgehen. Es war zu einem Zeitpunkt, als ich mein Atelier neu bezogen hatte in Leipzig.
2021?
Richtig. Ich habe begonnen, mit Farbe zu arbeiten, was ich dann aber als Zeichnung bezeichnet habe und dafür auch das Stipendium bekam. Ich frage mich immer, was es ist. Ja, also ich würde mich nicht als Malerin bezeichnen, wenn ich mit Farbe arbeite. Ich würde mich auch nicht als Fotografin bezeichnen, wenn ich fotografiere. Es sind tatsächlich immer diese Übergänge innerhalb der Medien, die mich tatsächlich interessieren, wo auch die Anregungen für mich kommen. Also dieses Zeichnen, Work in Progress, war tatsächlich ein Einlassen mit der Farbe auf ein anderes Medium, nämlich auf die Farbe, die auf fotografischen Untergründen sich manifestiert und die ich dann begonnen habe, in einem weiteren Prozess in Zeichnung zu überführen, aber in ganz ursprünglichen oder ganz wesentlichen Formen, die ich beobachten konnte, nämlich wie Lichtreflexe auf der Farbe zum Beispiel aussehen, wie kann ich die darstellen, wie kann ich die übertragen, was passiert da, wie geht das weiter. Ich habe das dann auch auf Stoffe weiter übertragen. Und
ja, Blau spielt bei dir eine große Rolle?
Blau war in dem Moment, also das hat mit diesem Reduzieren, sich auf Wesentliches zu reduzieren, zu tun. Ich wollte das Blau befragen, eine Farbe, die rein intuitiv mir sehr nahe steht, und ich musste nicht lange suchen, diese Farbe für mich zu identifizieren und eben in diesem Zusammenhang auch nutzbar zu machen. Und was da am Rande auch entstanden ist im Rahmen dieser Zeichnung als Work in Progress, sind Fotos mit der Handykamera. Das ist Arbeiten, diese Prozesse festzuhalten, für mich auch zu dokumentieren, weil Arbeiten oder Motive, die in dem Moment entstehen, nicht unbedingt am Ende als Motiv auch zur Verfügung stehen. Wenn ich beginne, die Dinge nebeneinander zu legen, zu schieben, auszuprobieren, was passiert da, das wieder auseinandernehme, möchte ich wissen, wie war das eigentlich in dem Moment, wie sah das aus? Daraus habe ich dann so eine eigene Art der Aneinanderreihung von Fotos auch entwickelt, also diese Suchbewegung.
Ist der Prozess deine Arbeit?
Auch, ja, auf jeden Fall.
Oder das Ergebnis?
Ja, das weiß ich nicht, ob man das auch als Ergebnis bezeichnen kann. Würde ich meinem Gegenüber überlassen, das zu entscheiden, ob das Prozess das Ergebnis ist.
Mir ist natürlich bei der Laudatio für den Hallischen Kunstpreis ins Auge gefallen die Gobelin-Weberei. Das ist ja mal was ganz anderes als die Fotografie. Da entwickelst du auch Kunst. Webst du selbst? Was ist da so ein herausragendes Beispiel deiner Arbeit?
Also mit der Weberei oder auch mit der, ja, Weberei schon. Damit habe ich ja begonnen. Das war auch mein Studium an der Burg Giebichenstein. Ich habe im Textilen begonnen und bin sehr schnell auf die Gobelin-Weberei gestoßen. Das war für mich das Interessanteste.
Das ist ja eine uralte Technik, ne?
Also es stammt aus dem 1740. Jedenfalls ist überhaupt die Gobelin-Weberei als das, worunter wir das heute verstehen, entstanden in Paris und spezielle Manufakturen, die das konnten. Nämlich in dem Moment, als massenhaft Tafelbilder in die Weberei übertragen wurden. Vorher war die Weberei noch anders. Ne? In der Gotik hatten wir andere Bilder vor uns. Das hat mich immer interessiert, weil man eben sehr fein damit arbeiten kann. Also man kann das Medium sehr weit ausreizen in der Feinheit. Also das ist wirklich was ganz Spannendes. Und Halle hat ja auch eine Tradition dafür, für die Bildweberei oder die Tapisserien. Das hat mich interessiert und auch relativ schnell nach dem Studium hier in Halle, ich hatte dann noch ein Aufbaustudium auch im Fach Bildteppich, habe ich begonnen, also verschiedene Medien auch da zu kreuzen, nämlich die Fotografie mit der Weberei. Eine große Arbeit, die ich Anfang der 90er auch realisieren durfte, für ein Schloss, wo zwei große Gobelins nämlich entstehen sollten, habe ich zwei Landschaftsaufnahmen, also die ich fotografisch in der Umgebung gemacht habe, ich würde es als Schnappschüsse bezeichnen, in diese wertvolle Webtechnik zu übertragen. Das war für mich eine Herausforderung, wo ich wissen wollte, was passiert da, wie geht das, was kann ich daraus machen.
Ja, ein Schnappschuss für die Ewigkeit.
Ein Schnappschuss für die Ewigkeit, ja. Und wenn dieses Motiv, das also binnen Sekunden entsteht oder auch wieder aus einer Reihe, damals habe ich noch analog fotografiert von 37 Bildern, ich sage, gut, jetzt dieser Schnappschuss in dieser Reihe ist es jetzt und in eine Weberei zu übertragen, die also anderthalb Jahre braucht, dieses Motiv zu realisieren, aber in feinsten Farbabstufungen. Was da nämlich geht, fand ich das Experiment doch gut an der Stelle.
Und wird dir selber gerade bewusst, was das für eine Arbeit war, ne?
Ja, oder was auch Zeit bedeutet, ja, also wie man diese Übertragung vom einen Medium in das andere und vielleicht worauf du auch anspielst, dieser Gobelin, der in der Ausstellung hing in Halle, war am Ende, den habe ich 10 Jahre später gemacht, das Ende eines Farbfilms, analogen, wo wir es nur noch mit der chemischen Reaktion auf dem Filmmaterial zu tun haben. Das hat mich dann gereizt, auch in diese Technik zu übertragen.
Wo hängen jetzt die ersten Gobelins, die du gemacht hast?
Die hingen 30 Jahre in dem Schloss Wilhelmsburg-Schmalkalden. Da hängen sie nicht mehr. Sie sind jetzt im Grassi-Museum gelandet.
Wo sehe ich denn noch Kunst von dir?
Also in Halle, wenn wir bei Halle bleiben, in dem Fraunhofer-Institut, zum Beispiel im Foyer, wo ich eine riesengroße, auch digitale Arbeit realisieren konnte. Zum einen Animation, zum anderen eine große Arbeit. Also ist auch eine Animation, aber 3D-Animation, nicht als Film. Also man kann das ja sowohl als Bild als auch filmisch machen. Also es ist beides zu sehen dort. Großes Aquarium, in dem ein Hai und ein Mädchen aufeinander zuschwimmen. Als Motiv, es gibt einen Gobelin wirklich zu sehen in der LVA in Halle. Diese Rentenanstalt am Hermes. Und da in einem der Sitzungszimmer hängt ein Landschaftsgobelin auch.
Man kann dich finden, ne?
Ja, man kann mich schon finden. Also es gibt Sammlungen, die Arbeiten von mir haben, international. Also das Victorian Albert Museum zum Beispiel in London hat jetzt, das war die letzte, die vorletzte, also vor dem Grassi-Museum, Aufnahme in die Sammlung einer Edition. Es gibt eine Arbeit im Metropolitan in dem Antonio-Iratti-Sammlung, auch eine Textilarbeit, die dort dokumentiert ist. Es gibt also verschiedene Museen, die Arbeiten von mir haben, auch in Sachsen-Anhalt natürlich, Kunstmuseum Moritzburg oder auch in dem Kloster unserer lieben Frauen.
Dagmar Varadi, du bist eine wahnsinnig aktive Künstlerin, hast wahnsinnig viele Sachen schon gemacht, sehr viele unterschiedliche Sachen. Meine Frage zum Schluss ist, gibt es irgendeine Arbeit, gibt es irgendwas, von der du noch träumst, die du gerne noch umsetzen möchtest?
Ja, ich würde gern das weitermachen, was ich mache oder woran ich dran bin. Also es sind ja Arbeiten, die nicht abgeschlossen sind. Und das wäre für mich das, was ich mir wünsche, wovon ich träume, das zu tun, ja, auch in näherer und weiterer Zukunft.
Was brauchst du, um gut zu arbeiten?
Den normalen Alltag, das Normale, was ich um mich habe. Ja, einen gewissen Freiraum schon. Also das lässt sich nicht leugnen.
Und natürlich auch eine große Sammlung, ein großes Archiv, was du angelegt hast. Dagmar Varadi, wir merken, also wir könnten stundenlang über deine Arbeit reden. Das ist wahnsinnig spannend. Wir waren jetzt im Podcast hier für die Kunststiftung zusammen im Gespräch. Dagmar Varadi ist international, also weltweit zu finden, zumindest Arbeiten von ihr. Treffen kann man sie in Leipzig. Du bist digital unterwegs, also auf Instagram kann man gucken, wann offene Ateliertage sind. Man kann dich besuchen, dir bei der Arbeit über die Schulter schauen. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel frohes Schaffen in der kommenden Zeit und für die Zukunft. Danke, Dagmar Varadi, dass du heute hier bei uns warst.
Ja, ich bedanke mich auch.